Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Bible Study. Hier kriegst du die Audiospur von unserer wöchentlichen Bible Study und kannst die genau in deinem eigenen Zeitraum, in deinem eigenen Rhythmus hören, vielleicht mit der Bibel dazu, vielleicht während du unterwegs bist. Die Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Die komplette Experience für das Ganze, die kriegst du immer mittwochabends um 19.30 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Den Link packe ich dir mit in die Beschreibung. Da gibt es das ganze Ding dann mit Bild, mit Bibeltext auf deinem Gerät und mit der Fragerunde und allem drum und dran. Ich hoffe, dass dir die Bible Study als Podcast auch ein Segen ist, dir hilft, und ich freue mich, wenn du mal vorbeischaust auf www.pastorgunnar.de. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Einen schönen guten Abend euch. Es ist Mittwoch 19:30 Uhr. Wir machen Bible Study mitten im Markus-Evangelium, der Geschichte, in der es darum geht, wer ist eigentlich Jesus. Und der Titel von heute ist Jesus predigt und heilt. Das sagt erstmal nicht so viel aus, ne? Aber heute haben wir einiges auf dem Zettel. Heute kommt einiges dazu von dem, wo wir wirklich sehen, wie das Wirken von Jesus beginnt und wo wir dann lernen, wie, ja, auf was für Ohren das trifft teilweise. Und das funktioniert so, wenn du schon immer dabei bist, weißt du es. Wir werden gleich eine halbe Stunde in den Text reingucken und danach werden wir ungefähr noch eine halbe Stunde Zeit für Fragen haben. Also schreib deine Fragen gerne in den Chat rein, da kommen wir dann in der zweiten Runde drauf zu. Gerne Fragen zum Text und dann schreib groß Frage davor, dann finde ich es einfach. Also eigentlich ganz easy, ganz wunderbar. Also heute Markus Kapitel 1, wir sind bald fertig mit Kapitel 1. Kapitel 1, die Verse 29 bis 39. Und da starten wir jetzt einmal direkt los rein. Also, los geht's. Nachdem Jesus und seine Jünger die Synagoge verlassen hatten, gingen sie zum Haus von Simon und Andreas. Auch Jakobus und Johannes kamen mit. Simons Schwiegermutter war krank und lag mit hohem Fieber im Bett. Sofort erzählten sie Jesus von ihr. Er trat an ihr Bett, nahm ihre Hand und half ihr, sich aufzusetzen. Da verschwand das Fieber und sie stand auf und machte ihnen etwas zu essen. Am Abend nach Sonnenuntergang brachte man alle kranken und von Dämonen besessenen Menschen zu Jesus. Vor dem Haus versammelte sich eine große Menschenmenge. Leute aus ganz Kapernaum waren gekommen. Jesus heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten, und befahl vielen Dämonen, ihre Opfer zu verlassen. Den Dämonen verbot er zu sprechen, denn sie wussten, wer er war. Und das kleine zweite Stück. Ganz früh, es war noch Nacht, ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Später suchten ihn Simon und die anderen. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm: Alle fragen nach dir. Doch er entgegnete ihnen: Wir müssen auch in die anderen Städte gehen, damit ich auch dort predige. Denn dazu bin ich gekommen. Und so zog er durch das ganze Gebiet von Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb bei vielen Menschen Dämonen aus. Das ist unser etwas längeres Stück, aber es hat ja auch so ein paar zusammenfassende Dinge, die dann schneller gehen beim Besprechen gleich. Also lass mal direkt trotzdem losstarten. Heute, ich bin gespannt, ich freue mich schon den ganzen Tag drauf. Also, was macht Jesus als nächstes? Das ist die große Frage. Und du hast ja schon mitgekriegt, dass Markus, wenn der erzählt, dass der gar nicht so große Ausschmückungen macht, so riesen Geschichten draus macht, sondern dass der relativ immer so aneinander erzählt. Dann passierte dies, dann passierte jenes, dann passierte das. Das haben wir ja in den letzten Stücken schon gesehen, wie das darum geht. Und wir sind ja gerade, wenn du dich erinnerst, beim letzten Mal da gewesen, dass Jesus in der Synagoge war. Und genau da schließt es dann tatsächlich heute auch einfach an. Das heißt, es geht dann direkt weiter. Nachdem Jesus und seine Jünger die Synagoge verlassen hatten, gingen sie zum Haus von Simon und von Andreas. Ja, also die Synagoge verlassen sie wieder und sie gehen zum Haus von Simon. Falls du dich vom letzten Mal erinnerst, falls nicht, ich zeig's nochmal. Wir hatten letztes Mal auch hier diese kleine Karte, oder nicht Karte, sondern dieses kleine Bild. Einmal hier unten eine Rekonstruktion davon. Warte, jetzt bin ich im Weg. eine Rekonstruktion davon, wie das damals wohl aussah, oder also ne, Kapernaum, die Stadt, in der wir uns gerade befinden, mit diesen typischen Häusern der damaligen Zeit, flache Dächer, meistens so anderthalb Etagen quasi, ne, kann man hier sehen, so auf dem einen Dach noch so ein bisschen was drauf. Das Dach wird auch benutzt für Arbeit und alles Mögliche. Und das sind so die typischen Häuser. Ein kleiner Innenhof noch, das werden wir heute noch sehen. In der heutigen Geschichte kommt das ein bisschen vor. Und dann tatsächlich das, ja, das echte Kapernaum. Das ist ausgegraben inzwischen. Da wohnen heute keine Menschen, sonst eine Ausgrabung, es ist eine archäologische Stätte. Und du hast einmal die Synagoge hier in Groß. Da war Jesus und die ersten vier Jünger beim letzten Mal und haben einen Dämon ausgetrieben. Und dann hier, das hatten wir auch beim letzten Mal kurz, das hier, diese Kuppel, die ist errichtet über dem Haus des Simon, da wo die jetzt hingehen. Also dieses kleine Stückchen, vielleicht diese Straße, man weiß es nicht. Die gehen Jesus und sein Jünger jetzt gerade lang zum Haus von Simon Petrus. Da wollen die jetzt nämlich als nächstes hin. Und wir gucken mal, was da passiert. Also, nachdem er in der Synagoge den Dämon ausgetrieben hat, gehen sie alle zu diesem Haus, ne, Simon und Andreas, das ist das Haus von den beiden. Also wahrscheinlich ist es so, das sind ja zwei Brüder, ne? Die Brüder und Familien wohnen zusammen. Das war damals gar nicht so ungewöhnlich. Wir haben es ja zum Beispiel auch schon gehört, dass nicht bei Simon und Andreas, aber bei Jakobus und Johannes, dass die ja zum Beispiel, die werden ja auch von Jesus berufen und arbeiten eigentlich gerade mit ihrem Vater zusammen in diesem, ja, kleinen Familienbetrieb. Die sind ja Fischer alle und lassen die Sachen bei ihrem Vater zurück und ziehen los. Das heißt, es war gar nicht so ungewöhnlich, dass zwei mit Kindern vielleicht drei Generationen in einem Haus gewohnt haben, weil die zum Beispiel auch beruflich und finanziell und durch die Versorgung einfach voneinander abhängig waren. Du hattest damals ja meistens die Männer, die einen Beruf hatten, der Geld eingebracht haben, und die Frauen, die sich um das Häusliche gekümmert hatten. Und hier ist es offensichtlich so, dass Simon und Andreas gemeinsam ein Haus, vielleicht ein größeres haben, wo sie auch mit ihrer Familie wohnen. Und zwar, und Jakobus und Johannes, die kommen noch mit, also die wohnen da nicht, aber die kommen mit. Und unter anderem wohnt da noch, ganz spannend, vielleicht für manche, die es jetzt hören, der Schrecken per se, aber offensichtlich wohnt Simons Schwiegermutter auch noch dort. Oder sie ist zumindest gerade da, weil sie krank ist. Das kann natürlich auch sein, ja? Simons Schwiegermutter, also ne, Simon ist Petrus. Simons Schwiegermutter war krank und lag mit hohem Fieber im Bett. Sofort erzählten sie Jesus von ihr. Warum? Weil sie in der Synagoge gesehen haben, dass er Dämonen austreibt, dass er heilen kann, dass er Wunder tut. Ne, sie haben Wunder gesehen. Und denken sich natürlich, wow, wir haben gerade jetzt hier, du hast ja gesehen, das ist keine große Distanz, wir haben gerade hier gesehen, in der Synagoge, wie du einen Dämon aus einem Menschen ausgetrieben hast. Und hä, weißt du, meine Schwiegermutter, die ist gerade zu Hause krank. Komm doch mal mit. So. Und dann ziehen die los dahin. Also Simons Schwiegermutter war krank und lag mit hohem Fieber, und das, da vielleicht noch zwei Worte zu. Also hohes Fieber ist in der damaligen Zeit, also das meint nicht eine Erkältung, sondern hohes Fieber ist im Griechischen, in der damaligen, in der antiken Welt, meint das ein, das ist also wirklich ein hohes Fieber, das zum Tod führen kann. Also es ist, heute wäre das eine Art von Fieber. Ne, das verbirgt sich hinter diesem griechischen Wort für hohes Fieber. Heute wäre das eine Art von Fieber, da musst du ins Krankenhaus. Also sie hat nicht ein bisschen Erkältung oder ist mal eine Woche so ein bisschen neben sich, sondern sie ist wirklich, sie ist sehr, sehr, sehr schwer krank und könnte sterben. Und das erzählen sie Jesus. Nun lernen wir aber in Vers 30 ja noch was Spannendes. Was bedeutet das denn, wenn Simon eine Schwiegermutter hat? Das bedeutet, er ist verheiratet. Das ist ja der Normalfall, in dem man eine Schwiegermutter bekommt. Also Petrus, ne, Simon Petrus, ist offensichtlich verheiratet. Und das ist interessant, weil wir stellen uns die Jünger ja häufig vor als, ne, Jesus und seine 12 Jünger. Das sind dann irgendwie die 12 Männer plus Jesus, also ne, 13 Männer, die umherziehen und so, ne, ab von allem, und die sind unterwegs. Das ist so ein, ne, als wäre da so ein Trupp Singles unterwegs. Aber der normale Stand für Männer in dem Alter, in dem die Jünger sind, ist, dass die verheiratet sind. Und genauso ist eben Petrus auch verheiratet. Er hat eine Schwiegermutter, mit der er unter einem Dach wohnt. Also offensichtlich wohnen da Simon, seine Frau, Andreas, die Frau. Über Kinder erfahren wir hier nichts, auch an anderer Stelle nichts, soweit ich weiß, über Kinder der Jünger. Aber seine Schwiegermutter wohnt da auch mit im Haus. Also er ist verheiratet. So, und die liegt krank mit Fieber und dann holen sie gleich Jesus dazu. Und jetzt kommt das Spannende. Was macht Jesus? Jesus, 31, er trat an ihr Bett, nahm ihre Hand und half ihr, sich aufzusetzen. Er sagt erstmal gar nichts, ne? Da verschwand das Fieber und sie stand auf und machte ihm etwas zu essen. Ihnen etwas zu essen. Und wir sehen hier nur in Vers 31 einen ganz spannenden Ablauf. Also Jesus kommt dazu. Und wir haben hier wirklich wie so beispielhaft tatsächlich, was passiert, wenn Jesus kommt. Könnte man hier vielleicht an den Rand schreiben. Das ist so das Thema von diesem Vers eigentlich. Er kommt dazu und er sagt gar nichts. Wir haben ja beim letzten Mal gesehen, dass er angefangen hat zu predigen. Also er hat nicht mit den großen Wundern angefangen. Er ist nicht zuerst auf dem Wasser gelaufen, hat auch nicht zuerst Dämonen ausgetrieben, sondern auch beim letzten Mal, bevor er die Dämonenaustreibung gemacht hat, hat er erstmal gepredigt. Das stand im Vordergrund. Und jetzt hier ist es auch nicht so, dass er großen Hokuspokus oder so macht, sondern er kommt, tritt an ihr Bett, nimmt ihre Hand, er berührt sie und hilft ihr, sich aufzusetzen. Das nennt man auch oft Zeichenhandlung. Das heißt, Jesus tut etwas und in diesem, dass er sie aufrichtet, ja, dass er ihre Hand mit ihr hilft. Warte, ich muss mich mal groß machen, dass man sieht, was ich hier mit den Armen mache. Also, er nimmt ihre Hand und hilft ihr, sich aufzusetzen. Damit holt er sie ja sozusagen zeichenhaft aus der Situation aus, in der sie ist. Ja, sie liegt mit Fieber im Bett. Da ist nicht viel los. Sie hat so viel Fieber, da ist nicht mehr viel Bewegung. Da ist alles tut weh, alles schmerzt, jede Bewegung ist zu viel. Und er greift sie und richtet sie auf. So, und das nennt sich auch oft Zeichenhandlung. Das finden wir in der Bibel manchmal, auch bei, also die Propheten, die haben das häufig getan im Alten Testament, um etwas zu verdeutlichen. Ja, Jesus tut es, um etwas zu verändern. Also er hilft ihr, sich aufzusetzen. Schreibe ich mir mal hin, dass es eine Zeichenhandlung ist. Und darin ist tatsächlich schon die Heilung. Darin ist das Wunder. Ne? Da verschwand das Fieber. Als er ihr hochgeholfen hat, als er sie aufgerichtet hat, wurde sie gesund. Das ist schon das Wunder. Er sagt nicht, werde gesund. Er sagt nicht, bekenn mir deine Sünden, damit du wieder geheilt wirst. Er sagt nicht, was hast du getan, wie kann ich dir helfen? Sondern er kommt dahin, hilft ihr auf und sie ist gesund. Da verschwand das Fieber und sie stand auf. Also es ist auch wieder in Ordnung. Sie muss sich nicht erst noch ausruhen oder dies oder jenes oder langsam gesund werden, sondern sie steht auf und machte ihnen etwas zu essen. Können wir sagen, okay, das ist jetzt ein schräges Ende sozusagen von dieser Heilung. Ne? Also was ist dieses, wieso macht sie was zu essen? Wieso sagt sie nicht Danke? Wieso betet sie nicht? Sie steht auf, macht ihnen was zu essen. Sie macht ihnen was zu essen, heißt, dass sie anfängt zu dienen. Und ich meine jetzt nicht, oh, die Frau dient dem Mann, sondern sie dient Gott. Sie hat Heilung erfahren und das führt im Endeffekt zu Nachfolge. Das führt zu, dass sie Jesus folgt. Und wir haben immer mal das haben wir auch in irgendeiner Study hiervon schon mal gehabt, hat man diese Kreise an den Rand gemalt, wo wir gesehen haben, dass es sozusagen den ganz engen Kreis gibt. Es gibt die 12 Jünger, es gibt so einen größeren Kreis, das sind die 70 und dann gibt es noch einen größeren Kreis. Und man könnte, würde ich jetzt sagen, die Schwiegermutter von Petrus zu diesem größeren Kreis zuordnen. Also die zieht nicht Jesus hinterher. Die lässt nicht alles stehen und zieht los. Aber wenn Jesus nach Kapernaum kommt, dann wohnt er in diesem Haus. Wenn er in Kapernaum ist, dann ist er dort. Wenn er in Kapernaum ist, dann weiß er, wo er hingehen kann, weil er dort eine Jüngerin hat. Ja, also Heilung führt zu Nachfolge und Dienst. Und deshalb ist das, glaube ich, hier auch mit so einfachen Worten erklärt, weil das für sie jetzt ganz selbstverständlich ist. Jesus hat sie geheilt, also dient sie ihm. Ganz simpel, eine ganz einfache Sache. Er hat ihr körperlich gut getan, er hat sie geheilt. Sie steht auf, macht ihm was zu essen, tut ihm körperlich was Gutes. Und hier ist jetzt so ein kleiner Cut, ne? Am Abend geht es weiter, das heißt, hiernach kommt ein neuer Abschnitt in dem Ganzen. Wir sind noch an der gleichen Stelle, an dem gleichen Ort, aber es passiert jetzt ein bisschen was Neues. Ich muss einmal einen Schluck Wasser trinken. So. Also, was passiert an dem Abend jetzt? Am Abend nach Sonnenuntergang brachte man alle kranken und von Dämonen besessenen Menschen zu Jesus. Also die Kranken und die von Dämonen besessenen. Und das ist, finde ich, gut, dass das hier so aufgeführt ist. Denn wir hatten das, glaube ich, beim letzten Mal auch die Frage, ist nicht immer, wenn in der Bibel, wenn es darum geht, dass es um Dämonen geht, waren das nicht eigentlich Krankheiten? Oder andersrum, ist es nicht heute so, wenn Menschen krank sind, dass das eigentlich was Dämonisches ist und man muss den Dämonen austreiben, dann wird die Krankheit geheilt. Aber die Bibel sieht das überhaupt nicht so, weder das eine noch das andere, sondern die Bibel kann sehr wohl zwischen Krankheit und zwischen Dämonen unterscheiden. Die Bibel kann davon sprechen, dass Menschen krank werden. Schwiegermutter des Petrus, die hat hohes Fieber. Da steht nicht, sie ist vom Dämon des Fiebers angegriffen oder so. Und genauso ist es hier so, dass es hier so ist, ne, man bringt die Kranken, also Leute, die Krankheiten haben, vielleicht zum Beispiel Fieber, und man bringt die von Dämonen besessenen. Das sind zwei verschiedene Gruppen und die Bibel erkennt das. Ja, die Bibel erkennt das. Also das beides hier ist nicht das Gleiche. Sondern es gibt Leute, das weiß auch die Bibel, es gibt Leute, die sind krank und es gibt Leute, die von Dämonen besessen sind. So, und am Abend kommen die alle. Warum? Es spricht sich natürlich rum. Es vergeht jetzt ein bisschen Zeit. Man hat Jesus jetzt in der Synagoge erlebt. Man hat die Dämonenaustreibung da mitbekommen. Vielleicht haben die einen oder anderen Nachbarn gehört, hey Mensch, die Schwiegermutter von Petrus, der geht's wieder gut. Ich hab die vorhin im Hinterhof gesehen. Das Fieber ist weg. So, und so spricht sich Stück für Stück rum, dass Jesus da ist und die Menschen kommen. Die Menschen kommen und sie bringen, hier heißt es, alle Kranken und von Dämonen besessenen. Wenn wir weiterlesen, ich glaube nicht, dass es heißt, jeder einzelne Kranke und von Dämonen besessene, der jemals in Kapernaum war, also zu der Zeit, sondern ich glaube, es meint eher alle Arten von Kranken. Das sehen wir nämlich später, weil hier in 34, da heißt es nämlich, er heilt viele Menschen. Und nicht alle Menschen in Kapernaum. Also, vor dem Haus versammelte sich 33 eine große Menschenmenge. Leute aus ganz Kapernaum waren gekommen. Also, ne, er spricht sich rum. Spannend finde ich, dass hier das Wort versammeln steht. Denn das Wort kommt ja eigentlich, oder das, die gleiche Wurzel davon ist Synagoge. Eine Synagoge ist die Versammlung. Synagogein, die zusammenkommen. Und in gewisser Weise ein paar Meter neben der Synagoge, also ich weiß nicht genau, wie weit das jetzt hier ist, aber ein paar Meter von der Synagoge entfernt versammelt sich an diesem Abend eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, eine kleine Synagoge. Warum? Weil die von Jesus gehört haben. Weil die gehört haben, was er tut, was er tun kann. Also kommen die dazu und bringen die Menschen mit, die in dem Verständnis, was damals zu diesem Punkt, ne, vor Karfreitag, vor Ostern erstmal da ist, die versammeln sich dort, die bringen die Menschen mit. Die Leute aus ganz Kapernaum. So. Und was tut Jesus? Er heilt viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten, und befahl vielen Dämonen, ihre Opfer zu verlassen. Den letzten Satz machen wir gleich noch. Und hier ist wieder ne, viele. Also nicht alle, er heilte nicht alle Menschen. Und er hat vielen Dämonen das befohlen. Und ich glaube nicht, dass hier nicht, also hier steht nicht alle, sondern viele, weil das nicht könnte. Also Jesus kann alle heilen, Und Jesus kann auch, also es gibt in der Bibel keine Situation, wo Jesus versucht, jemanden zu heilen und es funktioniert nicht. Es gibt auch keine Situation, wo irgendwie ein Dämon ist und Jesus macht und tut und sagt, oh, das schaffe ich nicht. So, sondern ich glaube, es geht darum, dass ein persönlicher Bezug da ist. Es ist so, dass die Schwiegermutter des Petrus, da ist ein persönlicher Bezug da. Der Mann, den er in der Synagoge trifft. Und auch hier ist es so, dass er eben nicht alle Menschen, die in Kapernaum krank sind, heilt, sondern er heilt alle, die zu ihm kommen. Er heilt alle, die eine persönliche Beziehung haben, die zu ihm kommen. Also es ist nicht so, weil ich schreibe einmal, persönliche Begegnung schreibe ich vielleicht lieber, das ist besser als Beziehung. Es ist eben nicht so, dass Jesus den Tag in Kapernaum ist und jemand, der drei Häuser weiter in einem Haus liegt, der wird auf einmal geheilt, nur weil Jesus die Straße lang gegangen ist. Sondern es ist in diesen ganzen Dingen immer so, dass eine Begegnung stattfindet. Menschen kommen zu Jesus, Jesus kommt zu Menschen. Und dann passiert etwas. Und das ist auch hier so. Das heißt, es kommen an diesem Abend Menschen, bringen Menschen, andere Menschen zu ihm und dann passiert etwas. Das zweite kleine Stück, was wir uns heute angucken, zu allen Fragen kommen wir gleich, ich kann mir vorstellen, dass da ein paar drin sind, ist eigentlich so ein kleines Art Summarium, nennt die Bibel, das heißt es in der Theologie manchmal, so eine Art zusammenfassendes Stück. Und das hat so eine kleine Einleitung, ne? 35, ganz früh, es war noch Nacht, ist vermutlich irgendwas zwischen. Ja, was meint ihr? Wann ist Jesus so unterwegs gewesen? Ne? Ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten? Um wie viel Uhr, was meint ihr, war Jesus so auf? Hat sich auf den Weg gemacht, um mal sein Morgengebet zu machen? Also ganz früh, es war noch Nacht, ist irgendwas zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Weil ab 6 Uhr wird sozusagen wird der Tag gezählt. Also, ne, dass du, glaube ich, dann, wenn du bei der sechsten Stunde bist, ist es quasi 12 Uhr mittags. Da ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Jesus braucht auch mal Zeit alleine. Es gibt immer wieder, Momente, wo Jesus alleine ist und es gibt immer wieder Momente, wo er betet. Jesus muss beten. Das klingt erstmal schräg, ne? Weil Jesus ist Gott. Und trotzdem, selbst Jesus sucht die Kommunikation, der Sohn sucht die Kommunikation mit dem Vater. Und ich finde es lustig, es gibt von Luther diesen Satz: Ich habe heute so viel zu tun, ich muss erstmal 3 Stunden beten oder so geht er. Und dann wird manchmal gelacht, weil Luther, ne? Luther. Aber wie oft stellen wir das Gebet hinten an, weil wir viel zu tun haben? Und bei allem, was wir tun, wenn wir das vergleichen mit dem, was Jesus hier gerade tut. Ne? Er hat gepredigt, das Wort Gottes, er hat einen Dämon ausgetrieben, er hat dann ganz viele Menschen geheilt, die zu ihm gekommen sind, er hat die Schwiegermutter des Petrus geheilt und geht jetzt los, um zu beten. Und wir sehen ja, was passiert. Ne? Später suchten ihn Simon und die anderen, als sie ihn gefunden hatten, sagten sie, alle fragen nach dir. Mit anderen Worten, alle wollen was von dir. Ja, mit anderen Worten, lauf nicht weg. Lauf nicht weg, wir brauchen dich, wir suchen dich. Und Jesus sagt, ja, aber ich muss jetzt beten. Das ist jetzt gerade dran. Und wie oft tauschen wir Dinge, die vermeintlich wichtig sind, gegen Zeit im Gebet? Also wenn Jesus sitzt auf einem Berg alleine und betet. Er könnte auch von 3 bis 6 um die Häuser da ziehen, klopfen und fragen, hey, ist hier noch jemand krank? Ich heile den kurz. Nee, er sitzt auf dem Berg und betet, weil offensichtlich ist das in dieser Situation wichtiger. Sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken, wenn wir immer sehr leicht dazu kommen, wenn wir so leicht dazu kommen, dass wir sozusagen die Zeit so rum andersrum eintauschen, dass wir sagen, hey, Gebet, ah, mache ich morgen, mache ich später, ich habe so viel Wichtiges zu tun heute. Jesus sieht das andersrum. Doch er entgegnete, wir müssen auch in andere Städte gehen, damit ich auch dort predige. Wieder das Predigen steht im Vordergrund. Ne? In dem letzten Stück, das wir gelesen haben, da ging es nicht vorrangig um Predigen, da geht es um Heilen, sondern um Heilen und um Dämonenaustreibung. Aber er sagt, nee, das Wichtige, und das haben wir auch bei vorgesehen, das Erste, was er macht, wenn er zu einer Ruhe kommt, ist, er predigt. Und auch hier, ich muss in andere Städte gehen, um dort zu predigen. Denn dazu bin ich gekommen. Dazu ist er da. Dazu ist er da. Und zwar zu ganz Israel. Ich muss noch in andere Städte gehen. Und von Gott geschickt. Dazu bin ich gekommen, dazu wurde ich gesandt. Und dann zusammengefasst 39. Und so zog er durch das ganze Gebiet von Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb bei vielen Menschen Dämonen aus. So eine kleine Zusammenfassung hier noch. Ne? Wir hatten es ja oft, dass der Markus immer so Stück für Stück und dann dies und dann das und dann das. Und was er auch gerne macht, dass er dann nochmal abschließend zusammenfasst. Ja, und das hat Jesus jetzt eine Zeit lang gemacht. Und zwar, ne, er ist rumgezogen, hat gepredigt, hat Dämonen ausgetrieben. Wir hatten jetzt ein, zwei Beispiele dafür. Und dann, so, und er ist durch ganz Galiläa gezogen. Wir können mal auf unsere Karte gucken, die wir hier irgendwo hatten. Ah, hier. Das hier oben, das ist Galiläa. Das, was ich hier schon mal eingekreist habe. Ne? Hier oben, da wo dieser dicke Knubbel da ist, nördlich an diesem See, das ist Kapernaum. Und durch dieses Gebiet ist er dann gezogen und hat dort gepredigt, Menschen geheilt, Dämonen ausgetrieben. Ja, hier waren wir. Das ist dieses kleine Stück für heute. Also wir haben eine wunderbare Zusammenfassung von dem, was Jesus eigentlich so täglich getan hat. Also wir haben letztes Mal gehört, wie er gepredigt hat, wie er dann Dämonen ausgetrieben hat. Hier hören wir, wie er eine Heilung macht und wie er wieder danach ganz viele Menschen heilt und auch nochmal Dämonen austreibt. Und dann sagt, okay, und jetzt ziehe ich weiter und mache das Gleiche dann da auch nochmal. Genau. Also wir haben so eine kleine Zusammenfassung von dem frühen Wirken von Jesus. Wir sind hier jetzt ja noch ganz am Anfang, ne? Wir sind ja Teil 6 von unserer Study gerade. Wir sind immer noch in Kapitel 1. Es kommen noch 15 Kapitel. Also es kommt noch einiges. Aber das war jetzt der Anfang von dem Ganzen. Der Anfang von dem, was Jesus hier tut. Richtig schönes Stück für heute, fand ich. Und jetzt wollen wir uns mal eure Fragen angucken, denn ich könnte mir denken, dass da heute einiges mal wieder los ist, weil es sind ja auch kontroverse Themen, das weiß ich ja auch, ne? Also es kommt noch Kontroverseres, keine Angst. Aber, ne, auch hier die Dinge. Da kommen ja viele Meinungen, da kommt ja viel zum Thema Gebet, lässt sich wahnsinnig viel sagen, zum Thema Dämonen, Dämonologie lässt sich wahnsinnig viel sagen. Also ich trinke einen Schluck und dann geht's weiter. Wie immer, ich starte mit den Fragen, die sich auf den Text beziehen. Und wenn noch mehr Zeit ist nachher, dann gucken wir auch noch in andere Fragen rein. So, das ist immer so der Deal, den ich quasi mit mir selber habe. Tamara, quasi immer dabei. Mega cool, Tamara. Jesus hat nicht generell jeden geheilt, oder? Weiß man, wie, woran er festgemacht hat, wen er heilt? Also wir hatten das ja eben so ein bisschen. Und es ist ganz, ganz oft so, dass Jesus die Menschen heilt, die ihn ansprechen. Das werden wir auch noch ganz oft in späteren Geschichten hören. Also du wirst zum Beispiel, du hast den blinden Bettler, der vor dem Tor sitzt und ihn ruft, sagt, Meister, Sohn Davids, komm her. Und dann geht Jesus zu ihm hin und heilt ihn. Du hast den Hauptmann von Kapernaum, der zu ihm hinkommt und sagt, mein Sohn liegt zu Hause, ist krank. Und Jesus heilt den Sohn aus der Entfernung. Er muss dann nicht mal zu dem nach Hause gehen. Also er kann es. Aber Jesus sucht die Beziehung, er sucht die Begegnung. Beziehungsweise er möchte, dass wir die Begegnung, dass wir die Beziehung suchen. Genau wie hier. Wir hören oder wir lesen, ne, gerade eben, dass ganz viele Menschen, Vers 32, nach Sonnenuntergang bringen die Leute alle Kranken, alle Besessenen zu Jesus. Große Menschenmenge ist da. Und Jesus heilt. Jesus heilt. Und doch gibt es Menschen, die er nicht heilt. Und ich denke, es sind jetzt zum Beispiel in diesem Fall die Menschen, die sagen, ach, es lohnt sich nicht, dahin zu gehen. Oder die Menschen, die sagen, ja klar, meine Schwiegermutter ist auch krank, aber die bringe ich da nicht hin. Oder die Menschen, die sagen, das ist doch alles Quatsch. Also Jesus sucht das Vertrauen. Er sucht das Vertrauen der Menschen, dass die Menschen zu ihm kommen. Das, was wir im Deutschen mit Glauben übersetzen, in unserer Bibel, wenn wir schreiben, ne, und er glaubte ihm oder sowas. Das Wort, das da im Hebräischen oder vor allem auch im Griechischen noch stärker steht, also im Neuen Testament, das bedeutet eigentlich ein Vertrauen. Also ein Glaube ist ein Vertrauen. Ein Glaube ist nicht nur ein Wahrhalten von Fakten. Glaube hat auch immer eine faktische Ebene. Also Glaube hat auch etwas, was harte Facts sozusagen sind. Ja? Kreuz und Auferstehung sind harte Facts für den Glauben, grundlegend dafür. Aber nur sozusagen, wenn ich sage, okay, ja, gut, ich weiß, da ist jemand am Kreuz gestorben und ich weiß, das Grab war leer. Aber wenn das in mir kein Vertrauen auslöst, wenn das in mir nicht auslöst, dass ich sage, und das soll mein Leben bestimmen, dann ist da keine Beziehung, dann ist da keine Begegnung mit Jesus, ist da keine Begegnung mit Gott. Und das sehen wir auch immer in diesen Heilungsgeschichten, dass es Jesus darum geht, diese Begegnung zu finden. Dass er wartet, dass die Menschen zu ihm kommen, dass die Menschen ihn suchen. Und das werden wir auch ein paar Mal mehr noch finden. Nochmal Tamara, weil die Frage hier als nächstes im Chat bei mir auftaucht gerade. Woran macht die katholische Kirche das Zölibat fest? Gibt es eine Bibelstelle, die man so auslegen könnte? Hat sich wahrscheinlich entsponnen an Simons Schwiegermutter, was ich ja ganz witzig finde, ne? Weil Petrus in der katholischen Tradition ja der erste Papst ist. Und der hatte offensichtlich eine Schwiegermutter. Wobei dieses ganze Petrus erster Papst auch rückwirkende Tradition ist. Das Papsttum, wie wir das kennen, entwickelt sich aus dem Bischofsein in Rom. Und dass der Bischof von Rom sich als Haupt der gesamten katholischen weltweiten Kirche gesehen hat, ist 3. bis 4. Jahrhundert. Davor ist es einfach nur ein Bischof wie jeder andere. Andere Geschichte. Das Zölibat ist auch später. Das Zölibat ist tatsächlich entstanden, damit Priester nicht ihre Gemeinde vererben. Also, musst dir vorstellen, damals war ja es typisch, wie auch heute noch, zum Beispiel im Handwerksbetrieb oder so, dass wenn dir was gehört, zum Beispiel eine Firma, ein Betrieb, dann vererbst du den. So. Und es hatte sich dann irgendwann im Mittelalter eingebürgert, dass Priester Kinder hatten, logisch, weil Zölibat gab es da noch nicht, also bis zu einem bestimmten Punkt. Und die Priester hatten Kinder und dann hat halt irgendwann einfach der Sohn halt die Kirche übernommen. So, ob der Priester war oder nicht, war erstmal eine andere Geschichte, weil da war natürlich Geld drin. Und das fand die katholische Kirche irgendwann nicht mehr so witzig und hat das Zölibat eingeführt, hat einfach den Priestern verboten zu heiraten und Kinder zu kriegen. Haben sie manchmal trotzdem gemacht. War aber verboten, eben aus dem Grund, dass sich nicht ständig da alles zersplittert, sondern dass die Kirche sagen kann, okay, euer alter Priester ist tot. Es gibt ja offensichtlich niemanden, der Ansprüche an irgendwas stellen könnte, weil eine Frau und Kinder hat er nicht. Wir schicken einen neuen Priester. Da kommt es eigentlich her. Biblisch ein Zölibat für Priester kannst du nicht ableiten. Viel eher ist es so, dass zum Beispiel die Pastoralbriefe, also 1., 2. Timotheus und der Titusbrief davon reden, dass ein Gemeindeältester Mann von einer Frau sein soll, nicht von mehreren, sondern von einer Frau, also verheiratet. Und du hast natürlich manchmal so Stellen, in denen Petrus davon redet, wer zölibatär leben kann, der soll es tun. Wer es nicht kann, der soll heiraten. Also es gibt nicht die allgemeine Regelung für einen bestimmten Berufsstand, für eine bestimmte Funktion, nicht zu heiraten. Das ist historisch aus anderen Gründen entstanden. Birgit, Gott zum Gruß. Dir auch, Birgit, Gott zum Gruß. In meiner Gemeinde wird in Zungen geredet. Wir werden ermutigt, es auch zu tun. Was hältst du davon, generell von Zungenrede und ob es jeder gläubiger Christ können müsste? Also Zungenrede für die, die es nicht wissen. Zungenrede ist am prominentesten vertreten im 1. Korintherbrief, wenn es um die Geistesgaben geht. Und da wird die Zungenrede mit aufgeführt. Und Zungenrede, so wie du das wahrscheinlich hier meinst, ist zu unterscheiden von der Sprachenrede, die zum Beispiel in Apostelgeschichte 2 passiert. In Apostelgeschichte 2 ist es so, dass die Jünger ja an Pfingsten auf einmal andere Sprachen sprechen können, also echte Sprachen. Da läuft draußen jemand rum, der spricht Arabisch. Der Jünger hat den Heiligen Geist bekommen, geht raus und erzählt ihm auf Arabisch von Jesus. Weil an Pfingsten geht es ja darum, die Botschaft weiter zu verbreiten. Nur gibt es heute in manchen gerade sehr charismatischen Gemeinden dieses Phänomen der Zungenrede, was keine echte Sprache ist, sondern dann meistens als so eine persönliche Art von Gebetssprache betitelt wird. Und das kommt im Korintherbrief vor, zusammen mit anderen Geistesgaben wie Heilung, wie Prophetie, wie Worte der Ermutigung und Lehre. Und also das erste, der letzte Satz, den du mit drin hattest, ob es jeder gläubige Christ können müsste. Nein. Also das sagt die Bibel auch an keiner Stelle. Die Bibel sagt an keiner Stelle, jeder Christ muss in Zungen reden können. Paulus selber sagt, ich will lieber 5 Worte verständlich reden, als, sagt er 1000, sagt er 5000, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele unverständlich, weil Zungenrede in erster Linie ist nicht verständlich, da hast nur du was von. Und unter den Geistesgaben, die dort aufgezählt werden, ist es auch die geringste, weil alle anderen Geistesgaben dienen jemand anders. Wenn du die Gabe der Heilung hast, kannst du jemand anders heilen. Wenn du die Gabe der Lehre hast, lehrst du andere Leute. Wenn du die Gabe der Ermutigung hast, kannst du jemand anderes ein Wort von Gott der Ermutigung geben. Zungenrede dient nur dir selbst. Und ich bin kein Fan davon zu sagen, also ich, oder was heißt kein Fan davon? Ich halte es theologisch für falsch zu sagen, nur wer Zungenrede spricht, ist Christ. Das ist Quatsch, das sagt die Bibel an keiner Stelle. Ist auch nicht haltbar tatsächlich, weil es auch in einem größten Teil der weltweiten Christenheit nicht die Rolle spielt, die es in charismatischen Gemeinden spielt. Genauso bin ich aber auch nicht der Meinung, zu sagen, Zungenrede ist dämonisch oder so. Weil dafür kennt die Bibel dieses Phänomen und Paulus ordnet das nicht als dämonisch ein. Er sagt, das ist was, aber das ist nicht das Nonplusultra, was wir alle haben können, was wir alle haben müssen. Sondern es ist ein Teil, der in den Bereich der Geistesgaben fällt, aber es ist nicht etwas, was jeder können muss oder jeder praktizieren muss. So. Anne-Christine fragt, ist Gebet gleich Achtsamkeit? Nee, würde ich so nicht sagen. Also Gebet ist Kommunikation mit Gott. Achtsamkeit ist ja eher was Inneres. Von daher würde ich das trennen voneinander, weil Achtsamkeit meistens eher auf nach innen gerichtet ist oder auf, ne, die Situation, in der ich gerade bin, achtsam sein, was ist gerade los, was fühle ich, etc. Und Gebet schaut erstmal von mir weg, weil beim Gebet kommuniziere ich mit Gott, bete ich zu Gott. Ach, mega. Serafina fragt, warum war es ein Problem, dass die Dämonen Jesus kannten? Hatte er Angst, dass sie Lügen über ihn erzählen? Da sagst du was. Ich habe vorhin gesagt, den letzten Vers, den letzten Satz, den machen wir gleich. Und habe ich den nicht gemacht. Also, gut, dass du fragst. Letzter Satz. Den Dämonen verbot er zu sprechen, denn sie wussten, wer er war. Also, die Dämonen treibt er aus. Und wir haben das beim letzten Mal gesehen, dass Jesus mit den Dämonen auch sprechen kann. Ne? Kampf in der geistlichen Welt und so. Und ich glaube, zwei Dinge spielen hier, warum er den Dämonen das verbietet. Das erste ist, ich glaube nicht, dass Jesus Werbung durch Dämonen haben möchte. Ja, keine Werbung durch Dämonen. Er möchte nicht, er möchte damit nicht in einen Pott geworfen werden. Wird später noch passieren. Kommen wir noch zu. Das zweite ist, weil das haben wir auch an anderen Stellen, dass er Leuten, die geheilt wurden, dass er denen sagt, erzähl es keinem weiter. Und ich glaube, da liegt es daran, und auch hier vielleicht, ich glaube nicht, dass er die große Missionsbewegung haben möchte, bevor sein Auftrag vollendet ist. Natürlich zieht er umher und verkündet, aber er möchte nicht, dass jeder kleine Mensch anfängt loszuziehen, weil das Kreuz ist noch nicht passiert. Das Kreuz ist der Punkt, auf den alles zuläuft. Auch das Evangelium ist so konstruiert, es läuft aufs Kreuz zu, das werden wir sehen. Und auch Jesus, bevor Auftrag zu Ende ist, schreibe ich mal. Auch Jesus bewegt sich ja in einem kleinen Raum gerade. Ne, also das, wir haben das, glaube ich, beim letzten Mal gesehen, das ist so ein Radius von 25, 30 Kilometern. Denn das Finale, wenn es Welt sozusagen da, wo es weltweit wird, das ist das Kreuz. Von da an ist es eine weltweite Bewegung. Jetzt gerade ist es in Kapernaum und Umgebung. In Galiläa ist er unterwegs. Und das ganz Große, das Finale, wo alle Menschen danach sagen können, okay, da ist einer gekreuzigt worden, der ist von den Toten auferstanden, der Tod ist besiegt. Ja, Gott hat die Sünde getragen. Das kommt erst noch. Das heißt, ich glaube, das ist mit einer der Gründe. Also, Serafina, sehr schön, dass du gefragt hast. Tamara nochmal. Warum waren so viele Dämonen in den Menschen? Habe ich, glaube ich, beim letzten Mal haben wir es ganz kurz angesprochen. Wir sind jetzt hier, meiner Meinung nach, und ich glaube, ich bin auch nicht alleine mit, an dem Punkt der stärksten dämonischen Aktivität weltgeschichtlich gesehen, weil es in dem Bereich sozusagen Gut gegen Böse der entscheidende Moment ist. Wir sind ein Jahr, 2 Jahre von der Kreuzigung entfernt. Und auch dem Teufel geht langsam der Hintern auf Grundeis. Weil der weiß, wenn das Kreuz passiert ist, dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Dann, ne, dann kann ich mich noch aufregen, dann kann ich noch strampeln, dann kann ich noch kämpfen, dann kann ich noch tun, aber dann habe ich verloren. Das heißt, so viel wie möglich kommt hier jetzt gerade nochmal das Böse zum Vorschein. Danach auch noch, ne? Habe ich letztes Mal gesagt, es gibt dieses schöne Zitat. Ich habe es von Markus Hübner, ich weiß nicht, wo er es her hat. Alles, was wir jetzt erleben, sind Rückzugsgefechte eines Besiegten. Am Kreuz wurde der Teufel besiegt. Jesus hat gewonnen. Aber umso mehr will er halt vorher versuchen, das zu verhindern. Spoiler, er wird es nicht schaffen. Was kann man deiner Meinung nach aus dieser Bibelstelle konkret für den Alltag mitnehmen? Mega. Sehr wichtige, sehr gute Frage. Wir studieren die Bibel ja nicht nur in einem Wissenskontext, sondern wir wollen ja was davon mitnehmen. Und ich glaube, was man hier gut mitnehmen kann, ist, es geht um die persönliche Begegnung. Es geht nicht nur um Faktenwissen über Gott, über Jesus, sondern es geht um die persönliche Begegnung mit Jesus. Das sehen wir hier an mehreren Stellen, jetzt gerade im Kontext von Heilung, dass die persönliche Begegnung das Entscheidende ist. Jesus persönlich zu begegnen ist das, was verändert. Nicht nur mal von ihm gehört zu haben, nicht nur irgendwie in einer Gemeinde oder Kirche Mitglied zu sein, nicht nur irgendwie, naja, ich habe ja Konfer- oder Religionsunterricht gehabt, sondern die persönliche Begegnung mit Jesus ist das Entscheidende. Und das sehen wir hier auch. Ne? Viele Leute sind krank. Die, die die Begegnung mit ihm suchen, die, die zu ihm hingehen, das sind die, die geheilt werden. So, ich gucke ein bisschen weiter. In meinem Kalender steht am heutigen, die finde ich nehme die einfach mal, weil ich die ganz süß finde gerade. Und ich musste auch erstmal überlegen. In meinem Kalender steht am heutigen Tag Maria Empfängnis. Ging das mit Jesus so schnell? Ein Wunder. Oder besteht eine Namensverwechslung? Nee, weder noch. Also ging mit Jesus nicht schneller als mit anderen Kindern. Das war eine normale Schwangerschaft von der Zeit her. Maria Empfängnis ist aber Maria gemeint. Also Marias Mutter wurde schwanger. Das ist der Tag. Also wenn du katholisch bist. Das ist ein katholischer Feiertag. Maria Empfängnis bedeutet, dass. Da gedenken Katholiken und Ostkirchen vermutlich auch, dem Tag, an dem die Mutter von Maria mit Maria schwanger wurde. Weil das in bestimmten Teilen der katholischen Dogmatik sehr entscheidend ist. So. Wir haben jetzt ganz viele Fragen schon gemacht. Ich mache jetzt einfach noch mal so ein bisschen kreuz und quer durch die durch das Ganze so durch, was hier noch so Allgemeineres ist. Eine ganz schöne Frage. Das neue Album Donda von Kanye West gehört. Ist kein Gospel-Album, aber sehr stark gospelorientiert. Sehr viele Rapper aus den USA als Feature, die nicht christliche Rapper sind. Ich habe es gehört. Ich fand es aber sehr durcheinander tatsächlich. Also jetzt kommen wir in so eine Musikdiskussion. Ich habe mal ein Video über Kanye West gemacht. Und das war zu der Zeit, also nicht bei mir, sondern bei Kanye, wo er eher so kürzere Alben gemacht hat. Also hat er so Alben gemacht, die haben eine halbe Stunde gedauert. Und die waren gut, weil wirklich eine halbe Stunde guter Content drauf war. Und zum Beispiel auch sein Jesus is King Album fand ich echt gut. Das neue Album, ich habe gesehen auf Apple Music, die Tage kamen die Deluxe irgendwas Edition, die dauert, glaube ich, 2 Stunden oder 2,5 Stunden. Also wenn du ein Album rausbringst, das 2 Stunden dauert, dann hättest du eine Stunde rauskürzen können. Und das war auch so beim Hören von Donda mein Gefühl. Also da sind gute Sachen drauf, da sind gute Dinger drauf. Also jetzt rein musikalisch erstmal, nicht theologisch, nur musikalisch. Aber da ist auch viel Füllmaterial drauf. Also sagt jetzt hier so ein norddeutscher Pastor zu Kanye West, so, ne? Aber meiner Meinung nach ein bisschen viel Füllmaterial. Und so vom theologischen Teil ist es natürlich deutlich wie, also es ist kein Gospel-Album, das sagst du schon ganz richtig. Nicht wie das davor, was ich schon als Gospel-Album definieren würde, Gospel-Rap. Von daher ja, also ich fand das davor besser. Ich fand viele von ihm davor besser als Donda jetzt. Aber das ist auch eher eine musikalische Geschichte bei mir dann tatsächlich. Weil ich weiß nicht, wie das bei ist, bei anderen unterschiedlich, aber ich höre tatsächlich sehr durcheinander Musik. Also ich höre viel christliche Musik, aber ich höre auch weltliche Musik. Von daher. Also sozusagen, es wäre für mich, wenn das Album mega wäre, Und es wäre kein christliches Album, wäre das für mich kein Grund, es nicht zu hören. Aber es ist jetzt nicht ein dediziert christliches Album und es ist halt auch jetzt nicht so, dass es mich total umgehauen hätte bei den paar Malen, die ich es gehört habe. Von daher, genau. Wir gucken mal ein bisschen weiter. Die sind noch ein paar Fragen dazugekommen. Ach, sehr schön. Captain Breeze, Brezen, der war letztes Mal auch schon dabei, glaube ich. Ist das, was du hier machst, im Prinzip das, was man in einem Theologiestudium bzw. in einer Bibelschule macht? Also über Bibelschulen kann ich nicht so viel sagen, weil ich an keiner war. Ich habe Theologie studiert an der Uni. Ja, schon anders. Also was das, also ich würde das, was ich hier mache, eher als, das ist eine klassische Auslegung, die ich hier eigentlich mache. Also das Studium ist nicht so, dass vorne einer sitzt und dir einen Bibeltext auslegt und du mitschreibst, sondern da geht es dann also um verschiedene Dinge. Es geht um methodische Dinge, also du lernst, wie man Texte behandelt, wie man damit umgeht. Und dann liest du aber natürlich auch Texte über Texte. Also du liest, was hat Luther zum Galaterbrief geschrieben und dann guckst du, was das historisch und theologisch bedeutet. Also es ist, also eine Bible Study bei mir ersetzt kein Theologiestudium. Sophie fragt, letztes Mal auch schon eine Frage gestellt. Ich glaube, die mit der Beichte, ne? Das fand ich auch sehr gute Frage. Warum spielt das eigentlich mit Maria allgemein bei uns weniger eine Rolle als bei den Katholiken? Gute Frage. Also, muss man dazu sagen, ich weiß nicht genau, was du mit bei uns meinst. Also, weil auch das bei uns, also protestantisch gesehen, ist unterschiedlich. Bei den Lutheranern, ich bin Lutheraner, hat Maria noch eine andere Rolle als zum Beispiel bei den Reformierten, als zum Beispiel bei den Baptisten, als zum Beispiel bei den Charismaten. So. Wobei die Charismaten auch wieder 100 verschiedene sind. Im Verhältnis zur katholischen Kirche das höchste Ansehen, also bedeutet nicht, dass sie woanders kein Ansehen hat, aber dogmatisch gesehen auch, das höchste Ansehen hat Maria bei den Lutheranern und wahrscheinlich bei den Anglikanern, aber da bin ich nicht so der Experte. Also nach den Katholiken dann. Und wie vieles, was dann im Mittelalter sozusagen dogmatisch festgelegt wurde, oder also in der Reformation, in den Streitigkeiten auch mit der katholischen Kirche, ist es an manchen Punkten tatsächlich so, dass manchmal auch zu viel rausgeschmissen wurde. Also ich bin nicht für Marienverehrung, bevor ich jetzt hier falsch zitiert werde am Ende, aber zum Beispiel in der lutherischen Kirche ist es auch nicht so, dass man, also klar, wir beten nicht zu Maria, so, aber trotzdem ist Maria eine ganz besondere Frau. Also sie ist biblisch gesehen die besonderste Frau, die es gibt. Also sie hat Jesus auf die Welt gebracht. Also was kann man krasseres tun? So. Also, ne, wie gesagt, wir beten nicht zu ihr, aber eine gewisse Form von Maria als besonders sehen ist auch in anderen Kirchen nicht verboten. Ne? Genau. Schauen wir mal weiter. Schauen wir mal weiter. Vadim fragt, glaubst du, dass ein Christ sein Heil verlieren kann? Ist natürlich eine theologische Frage, ne? Also natürlich ist es eine theologische Frage, aber es ist auch eine theologische Frage im Sinne von, wen du fragst. Du hast es von ganz krass reformiert, die sagen, Gott erwählt dich und dann kannst du machen, was du willst. Bis hin zu ganz arminianistisch, die sagen, wenn du von Gott weggehst, dann gehst du halt weg. Bis hin zu mal wieder, wie ich finde, lutherische Position, die so eine schlaue Mittelposition da vertritt. Die sagt, natürlich rettest du dich nicht selber, natürlich erwählt Gott dich, natürlich geht es nicht darum, also ne, Gott rettet, nicht du. So. Und dennoch kann sich immer unter der Voraussetzung natürlich, dass ich das nicht entscheiden muss. Und das ist schön. Ich bin froh, dass ich nicht entscheiden muss, wer ein Heil hat und wer nicht. Das ist wunderbar, dass das nicht meine Aufgabe ist. Und auch übrigens nicht von irgendwem aus dem Chat von euch die Aufgabe. Ihr habt nicht die Aufgabe, über den Glaubensstatus, über das Heil von anderen Menschen zu entscheiden. Den Schuh hat Gott sich anzuziehen am Ende. Ja? Gott sagt am Ende, du und du, ihr kommt rein, ihr nicht. So. Und da haben wir nichts mit am Hut. So. Und das ist das Schöne daran. Und das ist das, was in der lutherischen Position auch ganz stark vorne steht. Also es ist in gewisser Weise feststeht für Luther und auch dogmatisch gesehen für unsere Kirche. Jesus rettet. Nicht ich. Auch nicht ich in Zusammenwirken mit Gott, sondern Jesus rettet. Mein einziger Job ist es zu vertrauen. So, und selbst das ist etwas, was der Heilige Geist in mir wirkt. So. Und dennoch, und das ist das Spannende, redet die Bibel und redet auch Luther an manchen Stellen davon, dass der Glaube verloren gehen kann. Es wird aber nicht gesagt, wie das passiert. Also es wird nicht gesagt, ob es so ist, dass der Glaube nie wirklich da war oder dass Gott es auch wieder nehmen kann. Es wird auch nicht gesagt, dass es von Anfang an gelogen war oder nicht echt oder. Sondern es wird an manchen Stellen einfach festgestellt. Und das ist sozusagen für Luther auch der Grund, warum er immer wieder die Leute darauf hinweist, hey, immer wieder zu Gott zurück, immer wieder eine erste These. Das Leben ist eine ständige Buße, es ist immer wieder ein Weg zurück zu Gott. Das ist das Entscheidende. Und wenn das die Basis deines Lebens ist, dann hast du eine Heilssicherheit. So, das würde ich mal dazu sagen. Rainer fragt, warum stehen in vielen Kirchen Weihnachtsbäume? Das Problem ist, dass das heidnisch ist. Niemand hat in der Bibel sowas, jemals sowas getan. Das stimmt, Jesus hatte kein Lametta. Wie antworte ich auf diese hochqualifizierte theologische Frage, die ich jedes Jahr um diese Zeit gestellt kriege und zu der ich auch schon ein Video gemacht habe? Rainer, wir haben auch einen Weihnachtsbaum, sowohl in der Kirche als auch zu Hause. Weil ein Weihnachtsbaum nichts Heidnisches in dem ist. Also du findest für alles was Heidnisches. Du findest auch was Heidnisches dafür, Hemd mit Kragen zu tragen wahrscheinlich. Weil irgendein Volk sagt, unsere Priester tragen Hemd mit Kragen, alle anderen nicht. So, aber ein Hemd mit Kragen ist nicht heidnisch. Und auch ein Weihnachtsbaum ist nicht heidnisch. Und natürlich spricht die Bibel nicht davon, dass es Weihnachtsbäume gibt, weil wir in einer ganz anderen Kultur leben. Der Weihnachtsbaum ist übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, der Weihnachtsbaum ist übrigens entstanden, weil, Alter, was wir heute hier abfeiern, ne? Weil Martin Luther, ihr erinnert euch, Martin Luther, 1517, vom Blitz getroffen. Nee, also Martin Luther ist abends nach Hause gekommen in der Winterzeit, war unterwegs, hat an seiner Weihnachtspredigt gearbeitet, kam nach Hause, ist auf sein Haus zugelaufen, hat einen Tannenbaum vor dem Haus gesehen. Und der Mond und die Sterne, die leuchteten da so durch. Und er fand das so genial, dieses zu sehen, dieses Bild der Schöpfung, der Großartigkeit Gottes. Und das wollte er seinen Kindern zeigen. Also hat er einen Baum nach drin gestellt und Kerzen dran gemacht. Also, ne, wenn du kein Lutheraner bist, schmeiß den Baum raus, würde ich sagen. Aber, nee, jetzt mal ehrlich. Also, natürlich gibt es Religionen, die ganz stark naturalistisch veranlagt sind, die einen Baum verehren. So. Aber das verbietet es mir doch nicht in meiner christlichen Freiheit, mir an Heiligabend einen Baum ins Wohnzimmer zu stellen. Und selbst wenn ich dann die drei Umwege gehen möchte und sage, ja, und ich mache das wie Luther, weil ich mich daran erinnern möchte, wie wundervoll diese Schöpfung ist, die mein allmächtiger Herrgott Vater geschaffen hat. Also, ich bin kein Fan von denen, die sagen, der Baum ist heidnisch, schmeiß den raus. So, also Rainer, kannst du gerne machen. Weißt du, ne, wie ich nicht über das Heil urteile ich nicht über die Tannenbaumsituation der Menschen. So, und du hast natürlich damit recht, dass in der Bibel niemand einen Tannenbaum aufstellt. Hat ja aber auch nie jemand behauptet. Also wenn ich einen Tannenbaum in die Kirche stelle bei uns oder stellen lasse, dann sage ich ja nicht, ja guck, und der steht hier jetzt, weil das steht so in Johannes 3. So, behauptet ja auch niemand. Von daher, ich glaube, ich kann damit leben, dass ich einen habe und du kannst damit leben, dass du keinen hast. Sind wir uns doch einig, dass Jesus der Herr ist. Jo. Sarafina fragt noch eine Frage. Hast du manchmal einen Zwiespalt, ein Teil der lutherischen Kirche zu sein und seinen Thesen zu folgen, obwohl er Antisemit war, oder trennst du das einfach voneinander? Also, es gibt zwei Schriften von Luther, eine relativ, nicht relativ früh, aber eine so mittlere, also von seinem Alter her gesehen, und eine, die er kurz vor seinem Tod geschrieben hat, die beide als antisemitisch zu klassifizieren sind, nach heutigem heutigem Stand. Also wenn man die heute liest, denkt man, Alter, was ist denn hier los? So. Und klar, gibt es Leute, die dann sagen, ja, damals im Mittelalter war das ganz typisch so, macht die Sache aber auch nicht besser am Ende des Tages. Also nur weil alle Antisemiten sind, darfst du nicht auch Antisemit sein. So. Und natürlich ist das Müll, was da drin steht. Für mich als Lutheraner zeigt das aber nur noch mehr, wie sehr Luther Jesus braucht. Und ich glaube, das hätte er unterschrieben. Ich glaube, Luther hätte gesagt, Gunnar, du hast recht, natürlich brauche ich Jesus. Und das zeigt es mir gerade. So. Und ich glaube, der richtige Umgang oder ein richtig, möglich richtiger Umgang damit ist, eben zu sagen, natürlich ist es Müll, was da drin steht, natürlich ist es falsch. Und umso mehr zeigt es uns, dass auch Luther ein Sünder ist, der Jesus braucht. Luther hat nie von sich gesagt, dass er perfekt ist. Ne, typisch, ein typisches Diktum, ein typisches Wort der Reformation ist ja Gerechter und Sünder zugleich. Luther ist gerecht, weil er Jesus hat und er ist Sünder, weil er eine sündige Natur hat. Und zum Beispiel an diesen beiden Texten zeigt sich das. Da zeigt sich, dass er Sünder ist. Und ich glaube, das ist der Umgang auch heute, muss der Umgang meiner Kirche damit sein. Und das ist auch der Umgang, den ich damit sehe. Eben zu sagen, ja, das ist Teil unserer Tradition. Wie auch in jeder Kirche es Teile der Tradition gibt, die schlecht und die falsch waren. Und wir haben den Teil. So, weil wir halt einfach eine alte Kirche sind. Natürlich hatten wir zum Beispiel eine Kirche, die vor 100 Jahren entstanden ist oder vor 50 Jahren, hoffentlich nicht dieses Problem. Aber die hat dann ein anderes Problem. Also Problem ist zu groß gesagt, weil das jetzt nicht, das definiert uns jetzt ja nicht so. Aber von daher finde ich, zeigt das nur noch mehr das Grundanliegen der Reformation. Du brauchst Jesus, weil Luther Jesus genauso braucht. Schauen wir mal weiter. Kann man auch heute noch exkommuniziert werden? Ist das wie die Taufe rückgängig machen? Puh. Also. Da bin ich tatsächlich überfragt. Weder wurde ich irgendwann mal exkommuniziert, noch habe ich jemanden exkommuniziert. Bin ich tatsächlich überfragt. Also klar, in der katholischen Kirche kann man exkommuniziert werden. Ich weiß nicht, ob man in der evangelischen Kirche exkommuniziert werden kann. Kann ich aber bis zum nächsten Mal rausfinden. Wir haben ja nächste Woche wieder, ne, ihr kennt den Rhythmus, dreimal Bible Study Markus, einmal fragt den Pastor. Das ist vielleicht die Eröffnungsfrage fürs nächste Mal. Schreibe ich mir mal auf. Und dann machen wir nächstes Mal als Eröffnungsfrage, wie schaut es eigentlich aus mit Exkommunikation? Also bei uns ist es so, dass wenn du, ist jetzt vielleicht ein ähnliches Ding, aber ein anderes, ähnliche Schiene, aber nicht das Gleiche, aber zum Beispiel bei uns ist es so, wenn du aus der Kirche austrittst, verlässt du zum Beispiel die Abendmahlsgemeinschaft. Also streng genommen, wenn du aus der Kirche austrittst, kannst du nicht mehr am Abendmahl teilnehmen. Oder andersrum, wenn du am Abendmahl teilnimmst, obwohl du ausgetreten bist, trittst du damit quasi wieder ein. Und dann schuldest du mir Kirchensteuer. Also, aber ich finde das zum nächsten Mal raus. Ich nehme das mal mit rein. So, ich merke, dass hier gerade ganz viel los ist irgendwie. Es geht immer noch um den Weihnachtsbaum, ne? Es geht immer um den Weihnachtsbaum. Also, schaut vielleicht mal das Video, das ich gemacht habe. Und wenn nicht, wie gesagt, ist nicht mein Bier, ob du den Baum hinstellst oder nicht. Genau. Es war noch eine Frage mit der 40. Ich habe die nicht übersehen, tatsächlich. Ich habe die nur nicht eingeblendet, weil ich keine Antwort weiß. Ich muss die jetzt nochmal finden. Warte, es wird jetzt nämlich hier schon zweimal wiederholt. Was ist mit der Zahl 40? So, Claudia fragt. Und Mel. Was ist mit der besonderen Bedeutung der Zahl 40 in der Bibel? Kommt ja in verschiedenen Stellen vor. AT, NT, etc. Und Mel fragt das Gleiche nochmal. Claudia fragt nach der Zahl 40. Kommt auch vor, würde mich interessieren. Also ja, kommt auch vor. Kommt zum Beispiel vor, ne? Das Volk Israel ist 40 Tage, fix. 40 Jahre in der Wüste unterwegs, Jesus 40 Tage bei der Versuchung, Mose ist 40 Tage Sklave, dann ist er also am Hof des Königs, dann ist er 40 Tage als Schäfer unterwegs, dann ist er 40 Tage mit dem Volk unterwegs, also 40 kommt oft vor und es gibt so bestimmte Zahlenkombinationen, die in der Bibel oft vorkommen, so wie die 40, so wie die 3, so wie die 7 und das hat viel zu tun mit sozusagen der hebräischen auch dem hebräischen Verständnis von Zahlen. Also es gibt zum Beispiel 120 ist so die Zahl von Fülle. Die Bibel sagt im AT, dass Menschen nicht älter werden als 120. Ne? 3 mal 40 sind 120. Dann hast du die 7, die auch wieder in der 100, nee, die sind 120 gar nicht drin, jetzt hier Quatsch. Aber die 7 gilt auch als so eine vollkommene Zahl. Und so weiter und so weiter. Also das ist so im hebräischen Denken. Das hebräische Denken, da ist die Verbindung von Zahlen und Buchstaben anders, weil Buchstaben auch Zahlen sind. Wir haben ja, ne, wir haben ja A, B, C, D und dann haben wir 1, 2, 3. Das Hebräische, das A, also das Aleph, ist auch gleichzeitig, kann man auch für die 1 benutzen. Also die Buchstaben haben auch Zahlenwerte. Da entspinnen sich dann so in der Kabbalah so ganz große Gebilde draus, dass man aus den Buchstaben die Zahlenwerte liest und dann eine versteckte Botschaft so, aber das ist nicht mein Thema. Genau, vielleicht ist das ja ein kleiner Hinweis, aber genau die genaue 40, die weiß ich nicht, finde ich aber auch bis zum nächsten Mal raus. Genau. Sehr schön. Spannender Einweis von Nicole, der eben ist mir nur mit so einem halben Auge tatsächlich aufgefallen. Deshalb spreche ich das Thema nochmal an. Also, um euch, also ich lese mal vor, Nicole sagt, vielleicht magst du nochmal darauf hinweisen, wie im Chat kommuniziert wird und respektvoll miteinander umgeht. Ich mag die Fragen zum Thema, aber der Rest ist teilweise sehr erschreckend. Also, kurz zum Ablauf, wie das hier von meiner Seite aussieht. Während ich den Bibeltext mache, kriege ich den Chat nur mit so einem halben Auge mit, weil ich hier beschäftigt bin. Ne? Ich habe hier das iPad und da male ich drauf rum und das ist das, was ihr seht. Das heißt, der Chat läuft, ich sehe den in so einem kleinen Fenster, aber ich lese das nicht aktiv sozusagen, während ich die erste halbe Stunde mache. In der zweiten halben Stunde filter ich vor allem nach Frage, aber ich sehe tatsächlich manchmal mit so einem halben Auge, dass da manchmal Dinge drin sind, wo ich Nicole so ein bisschen beipflichten möchte. Also, das Grundding unseres christlichen Glaubens, das Grundding ist, gnädig miteinander zu sein. Ich weiß, wir haben bei manchen Dingen unterschiedliche Meinungen. Auch im Chat treffen Leute aufeinander, die unterschiedliche Meinungen haben. Und das finde ich gut, weil ich finde es gut, sich mit Menschen zu unterhalten, die nicht nur das Gleiche sagen wie ich. Weil sonst würde ich ja nie irgendwas lernen. Und sonst würde vielleicht auch der andere nie was lernen, je nachdem. Von daher finde ich das gut, wenn Menschen sich unterhalten. Und ich finde es gut, wenn ihr euch unterhaltet. Und ich fände es noch besser, wenn ihr euch so unterhalten würdet. Und wie gesagt, das gilt nicht für alle, aber ich sehe es tatsächlich manchmal in so manchen Nachrichten, wo ich denke, das hätte ich jetzt so nicht gesagt. Also in dem Ton vielleicht auch. Wenn wir uns alle so unterhalten, als würden wir uns wirklich gegenüberstehen. Weil vieles von dem, was man leicht mal im Chat schreibt, das würde man jemandem nicht ins Gesicht sagen. Ja? Also vielleicht wäre das ja mal ein kleiner Hinweis darauf, dass wir. Es sind dann ja auch so beziehungstechnisch so bestimmte Grundregelungen. Also. Das Wort niemals ist, na, was soll man im Streit nicht sagen? Immer und niemals. Du bringst ja niemals den Müll raus. Du sagst ja immer nur das. Das stimmt nämlich meistens nicht. Und vielleicht sollten wir das für theologische Diskussionen in Chats auf YouTube-Livestreams auch einführen. Lass mal nicht immer niemals und immer sagen, sondern lass mal versuchen, den anderen zu verstehen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Da haben wir am Ende alle mehr von. Und ich werde versuchen, das fordert so ein bisschen mehr mentale Energie von mir, aber das kriege ich hin. Wenn ich merke, dass im Chat da auch so duf, duf, duf ist, dass ich versuche, das Thema aufzugreifen und versuche, das so ein bisschen mit reinzunehmen. So ein bisschen hatten wir es mit dem Weihnachtsbaum. Das ist nur so ein Thema, was ich jedes Jahr um diese Zeit kriege. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so für mich nicht das Thema, das irgendwie heilsentscheidend ist. Und na klar, kommt in der Bibel kein Weihnachtsbaum vor. Und dennoch glaube ich nicht, dass es heidnisch und oder verboten und oder dämonisch ist. Und wenn du jetzt mir mit dieser Stelle aus Jeremia kommst, dass da irgendwas mit einem Pfahl steht, den die beschnitzt haben, nee, nee. Das ist was anderes. Das ist kein Weihnachtsbaum. So, aber jetzt lass uns mal beten. Denn im Gebet, da kommen wir alle gemeinsam vor Gott. Und es wäre doch tatsächlich auch schön, wie wäre das? Guck mal hier. Guck mal, machen wir mal hier Mel. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Wie wäre das, wenn wir das hier versuchen? Und ganz, ganz oft klappt das tatsächlich. Also ich bin ja prinzipiell bin ich happy, so wie das läuft. Ich hatte tatsächlich, als ich angefangen habe mit YouTube, dachte ich, okay, was mache ich, wenn ich hier nur links und rechts einkriege? Und das ist tatsächlich ja nicht so. Also von daher, ich bin wirklich dankbar über die Community, die wir haben. Und das ist wunderbar. Sonst würde ich hier auch nicht jeden Mittwoch auftauchen. Aber lass uns mal wirklich versuchen, mit Gnade und mit Achtung voreinander umgehen. Auch wenn wir bei Dingen vielleicht unterschiedliche Meinungen haben am Ende des Tages. Und auch das ist dann okay. So. Auch das ist dann okay. Und lass uns doch, Lass uns doch so miteinander auch reden, dass wir danach auch guten Gewissens miteinander beten können. Denn das machen wir jetzt ja am Schluss immer, ne? Am Ende beten wir immer zusammen und lass uns doch so miteinander reden, dass wir danach auch guten Gewissens miteinander vor Gott treten. Denn das machen wir jetzt. Also, wir beten, Leute. Gott, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir für die Bible Study und ich danke dir für die ganz vielen verschiedenen unterschiedlichen Fragen. Ich danke, dass wir voneinander lernen und am allermeisten danke ich dir, dass wir von dir lernen können. Dass wir aus deinem Wort lernen, dass dein Wort Leben gibt und dass wir lernen, wer du bist, dass wir Jesus besser kennenlernen, jeden Mittwoch neu und dass wir etwas darüber lernen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Ich bitte dich, dass du uns segnest für alles, was vor uns liegt und uns begleitest mit deinem allmächtigen, heiligen, segnenden Schutz. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Also, habt einen ganz, ganz schönen Abend. Wir sehen uns gerne nächste Woche Mittwoch wieder, dann mit einem Frag den Pastor live. Ich werde im Laufe des Dienstags nächste Woche wieder so ein Fragesticker auf Instagram, ne, Pastor.engel, hochladen. Da könnt ihr schon mal Fragen stellen. Das ist dann der Start. Also die Startfrage ist ja die mit der Exkommunikation und der Zahl 40. Das habe ich mir notiert. Und dann gibt es Fragen aus dem Chat und dann alles. Alles, was da so kommt. Schauen wir mal und dann nächste Woche wieder. Also passt auf euch auf, bleibt gesund. Und wenn ihr den Kanal unterstützen, ihr wusstet, dass es noch kommt. Wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet, gerne liken, mit Freunden teilen, kommentieren, abonnieren, Glocke drücken, alles, was man hier auf YouTube so macht in dieser neuen Medienwelt, in der wir unterwegs sind. Also passt auf euch auf. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.